Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Film und Fressen. Heute schauen wir uns mal eine Dokumentation an, die zeigt, dass Kochen weit mehr ist als nur Nahrungszubereitung. Es ist pure Lebensphilosophie. Anweisungen an den Koch mit dem amerikanischen Zen-Meister Bernard Glassman. Ein Film, der beweist, dass die Küche der wichtigste Ort der Welt sein kann. Und natürlich mit mir immer mit dabei, Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe und heute unser Experte für achtsame Ernährung. Hallo Daniel.
Lieber Johannes, ich freue mich wieder mit dir hier einen neuen Film zu besprechen. Toll, dass du es organisiert hast.
Ja, es ist ja unser erster Film fürs neue Jahr, aber einiges verändert sich, die Jahreszahl, was gleich bleibt. Als erstes mal eine kurze Zusammenfassung des Films. Ich habe ja schon ein bisschen was angeteasert und jetzt muss man sich vorstellen, dieser Bernie Glassman ist ein alter Mann, den man da am Anfang dieser Dokumentation in einer ganz einfachen Küche in Neuengland stehen sieht. Ne, kein Prunk, keine Profi-Ausstattung, eben nur dieser Bernie Glassman. Einer der bekanntesten Zen-Meister Amerikas, kriegt man dann relativ schnell mit. Wenn man ihn so sieht, denkt man das gar nicht. Und Zen und Amerika außerhalb von Asien, ne, ganz unnormal. Aber der kocht und der kocht ganz normal. Und was er dabei erzählt, das verändert die Art, wie man plötzlich über Kochen denkt oder auch vielleicht über Zen denkt. Der Glassman zeigt uns während dieser Dokumentation, die auch nicht unbedingt so eine ganz klassische Dokumentation ist, das vielleicht auch dazu, dass die Küche eigentlich ein Kloster ist und jeder von uns ein Mönch, der da drin steht. Und er erklärt dann auch anhand verschiedener Dinge, was denn das Zen bedeutet und Zen aufs Kochen transportiert bedeutet und wieso auch die alten Zen-Meister eigentlich gesagt haben, der wichtigste Job im ganzen Kloster ist der des Kochs. Und warum? Tja, weil der Koch eben für das Wohlergehen aller anderer verantwortlich ist. Wie gesagt, es ist keine klassische Dokumentation, es sind viele Interviewszenen an verschiedenen Schauplätzen und es geht eher so oder es wirkt eher so wie ein langes, entspanntes Gespräch mit einem weisen Großvater, der in der Küche steht und vom Leben erzählt. Ich fand, da greife ich jetzt einfach mal aus dieser Zusammenfassung schon mal dahin, wie ich diesen Film empfand und dann gern du, Daniel, als sehr entspannend. Ich habe 3 Ansätze gebraucht, bin zweimal etwas weggenickt, weil es wirklich sehr entspannend ist und das finde ich ja auch sehr passend zu diesem Thema Zen, Entspannung im Kochen zu finden. Und ich fand es aber extrem interessant, dass eben oder wie er eben diese Brücke aus diesen verschiedenen Gängen des Kochens oder der verschiedenen Punkte des Kochens dann eben auch in die Philosophie transportiert hat. Wie ging es denn dir dabei, Daniel?
Ja, lieber Johannes, erstmal danke für die Einführung in das filmische Thema nochmal. Genau, wie ging es mir dabei? Also erstmal war ich natürlich überrascht und gleichzeitig fand ich es ganz toll von dir, dass du uns mal eine Dokumentation rausgesucht hast. Das fehlt uns ja in unserer Reihe eigentlich hier noch so ein bisschen, dass wir auch sagen, kulinarisches Kino geht natürlich über den Spielfilm auch hinaus, auch in den Bereich des Dokumentarischen. Dann hatte ich von dieser Dokumentation ebenso wie von dem darin hauptamtlich auftretenden Protagonisten Bernie Glassman noch nie irgendwas gehört. Also war auch schon mal was Neues. Und dann war ich natürlich auch gespannt, was so ein Genussexperte wie du, der sich ja auch viele Gedanken über das Essen und Trinken macht, das weiß ich ja, für eine Dokumentation raussuchst. Und dann ist das eine Zen-Dokumentation, also gleich irgendwie was Fernöstliches wieder und von jemandem aus den USA, also eine internationale Komponente steckt da schon mit drin. Also alles in allem erstmal sehr interessanter Film, den wir jetzt hier besprechen. Schon an sich von der von der ganzen Infrastruktur, die er mit sich bringt. Dann habe ich den gesehen und muss sagen, ich habe auch 2 Anläufe gebraucht. und zwar nicht, weil ich weggenickt bin, sondern weil ich beim ersten Mal gedacht habe, naja, das ist aber komisch. Auch noch, nachdem wir sowieso schon so unterschiedlich ist, was wir bisher gemacht haben, ist er auch was ganz anderes, als ich erwartet hatte. Und weil er auch sehr viel, muss ich einfach so sagen, also die Dokumentationslänge von 45 Minuten, das ja ungefähr zur Hand nimmt, sehr viel auch über Sachen berichtet, die nichts mit Kochen aus meiner Perspektive konkret zu tun haben, sondern irgendwie auch so in so Sozialarbeit reingehen. Na gut, und dann ist ja Zen-Philosophie. Das ist sehr spannend. Ja, ich bin durchaus fasziniert von japanischer oder östlicher Philosophie, aber muss immer sagen, auch das ist eben nicht meine Heimat. Würde sagen, im zweiten Anlauf habe ich nochmal mehr Punkte gefunden, über die wir jetzt auch sprechen können. Aber genau, man braucht, glaube ich, schon diesen Anlauf drauf. Auch wenn es jetzt keine super komplexe Dokumentation ist, aber es ist eben was anderes, als man so gewohnt ist. Und genau, deswegen freue ich mich aber auch darüber, mit dir zu sprechen und frag mich, wie du mir diesen Film schmackhaft machen wirst.
Ja, einfach Kühlschrank auf und reingucken, was drin ist, ne?
Ja, das ist gut. Ja.
Nee, also stimme ich dir völlig zu. Ne? Ich kannte sowohl Bernie Glassman als auch die Dokumentation vorher nicht. Ich habe einfach mal recherchiert, was es noch so rund ums Essen gibt. Und es ist, gebe ich dir recht, es ist keine klassische Essensdokumentation, sondern das Essen wird in einem anderen Kontext genutzt, um Themen zu transportieren. Auch das Thema Soziales kommt natürlich auch noch vor. Vielleicht auch nochmal so zur Einordnung. Wer ist überhaupt dieser Bernie Glassman? Geboren 39 in Brooklyn, ist auch schon tot, 2018 gestorben. Sein Beruf war wirklich Zen-Meister, obwohl er vorher Mathematik studiert hat, Ingenieurswesen studiert hat und entdeckte dann in den 60er Jahren eben diesen Zen-Buddhismus, wurde dann Schüler des japanischen Zen-Meisters Hakuyu Taizan Maizumi und gründete dann in New York eben ein Zen-Center und entwickelte dann diesen Engaged Buddhism, weil er sagt, ja, Buddhismus ist eine Lehre, aber für ihn ist es wichtig, dass es nicht nur Meditation auf dem Kissen ist, sondern Praxis im Alltag. Kochen, Arbeiten, Leben, alles das, was eben da eine Rolle spielt. Und das lebt er auch, weil er dann eben auch, er hat ja ein Buch darüber auch geschrieben, so wie der Titel des Films oder der Dokumentation auch ist. Und er ist Sozialaktivist. Und das zeichnet sich ja da auch eben auch wieder. Buddhismus trifft auf Sozialarbeit in seiner Gründung der einzelnen Unternehmungen, die er da auch zeigt. Und da geht's auch oft um Kochen und Backen, aber nicht nur. Aber wenn man diesen Bereich einfach mal betrachtet, er sagt ja zum Anfang, das höchste Mahl kochen, das ist ja das Wesentliche, um was es da auch geht. Und ich fand's halt eigentlich spannend, diese Grundsätze, die er da Stück für Stück hatte, spiegeln sich im Endeffekt ja auch ganz klassisch mit dem Ablauf in einer Küche wieder. Da ist es gar nicht so weit entfernt. Da dachte ich, ja, vielleicht hat das Kochen wirklich ein bisschen was von Zen und er hat es einfach übereinander gelegt, weil es ging darum, schaffe Ordnung, bereite alles vor, schaffe dir einen Überblick. Und das macht ja jeder in der Küche. Er ordnet, er macht ein Mise en place, damit er sieht, was er hat. Er reinigt während und davor und danach seine Arbeitsflächen. Und das spiegelt sich da wieder. Und dann, als ich eben, ne, gut, ich bin, wie gesagt, auch mal weggenickt, weil es so entspannend war für mich. Aber auch das mehrfache Gucken hat das natürlich auch einfach nochmal ein bisschen vertieft, wie du auch gesagt hast, dass man da diese einzelnen Komponenten auch nochmal rausfischen kann. Und das ist mir da dann tatsächlich aufgefallen, dass es doch ja sehr starke Überschneidungen gibt mit dem reellen Küchenalltag, die er da hat. Aber wie gesagt, das höchste Mahl steht ja im Endeffekt so ein bisschen da im Vordergrund, nicht ein besonderes Gericht, sondern eben das Leben selbst. Und was kann ich da auch vom Kochen oder während des Kochprozesses auf mich und mein Inneres selbst transportieren? Und das fand ich schon mal sehr, 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 sehr interessant. Er hatte diese 5 Kochprinzipien da aufgestellt. Also, ich meine, die können wir ja auch mal so ein bisschen nach und nach durchgehen. Augen öffnen, die Zutaten sehen, glücklich sein mit dem, was man da auch hat. Aber auch dann nochmal aufs Leben transportiert, die Ressourcen zu erkennen und kennen, die man eben selbst auch hat. Man fängt zwar an, aber es ist einfach, auch wenn man schon was kann, fängt man immer von vorne an. Das war ja so die Aussage, ne? Und im Endeffekt sagt er, und auch die da zu Wort kommen, ja, Bernie kocht immer sehr interessante Gerichte. Er kombiniert Dinge, die ich vielleicht nicht kombinieren würde. Und das ist ja das Prinzip. Er sagt, ich mache den Kühlschrank auf, guck rein, was da ist und überleg mir dann, was kann ich damit machen? Ich würdige jede einzelne Zutat, bevor ich sie dann auch verwende. Und so komme ich da auch einfach in Kontakt. Klar, oftmals scheint es dann ein Rührei zu geben, habe ich den Eindruck gehabt, oder ein Omelett. Aber letzten Endes ist es, ja, finde ich es auch sehr, sehr spannend, weil, ja, auch durchaus mache ich das hin und wieder, aber sehr selten. Anstatt einfach zu gucken, was da ist, überlegt man sich, was brauche ich jetzt für ein bestimmtes Rezept, und man kocht eigentlich nicht mit dem, was sowieso schon da wäre, ne?
Ja, genau. Also ich fand auch, also mehrere Punkte, die du jetzt gesagt hast, ganz interessant an dem Film. Also zum einen, dass er ja genau aus der Küche heraus so eine Lebensphilosophie entwickelt, und dass er eben sagt, Kochen, das wird ja auch zum Zitat passen, dass der Koch so wichtig im Kloster ist, dass Kochen gelebte praktische Philosophie ist, und man gucken kann in diesem Kochprozess, wie funktioniert die Welt, wie steht man selber zu der Welt, wie verortet man sich in der Auseinandersetzung mit den Zutaten, aber auch mit den Artefakten, dem Geschirr, das da vorhanden ist, mit den Dingen, die man tun muss, also mit den Praktiken selber, und wie kann man das, was man aus dem Kochen mitnimmt, dann auch in anderen Situationen des Lebens, die erstmal nicht primär kulinarisch anmuten, eigentlich, wie kann man das da anwenden? Wie kann man die Erkenntnisse übertragen? Oder wo kocht man vielleicht auch im Rest des Lebens? Ja, wo bereitet man eben dann soziale Mahlzeiten irgendwie zu? Also man hat hier irgendwie die Küche als Modell für eine Form der Sozialgestaltung präsentiert bekommen. Das finde ich erstmal ganz spannend, weil es eben doch die Wertigkeit von Essenszubereitung, finde ich, heraushebt und eben nicht, wie bei Aristoteles sagt, das ist eine sklavische Tätigkeit und das wahre Leben findet irgendwie außerhalb der Küche statt, sondern nein, hier ist was ganz Basales, was ganz Grundlegendes für die menschliche Existenz, für die menschliche Erkenntniswelt und das kann man eben in andere Bereiche rein transportieren. Und dann kam er zu diesem auch spannenden Satz, irgendwie man macht den Kühlschrank auf und lässt sich nicht von Erwartungen treiben, ja, also man will nicht, dass irgendwas drin ist, oder man will nicht irgendein bestimmtes Rezept nachkochen, für das muss man dann einkaufen, sondern man schaut tatsächlich, welche Ressourcen hat man und was kann man daraus zubereiten, ganz spontan oder eben als jemand, der sich mit dem, was da ist, in eine Beziehung setzt und dann ja gemeinsam mit den Dingen ein Gericht erzeugt. Das kann manchmal eben zu Omelett führen, wenn man nur Eier da hat. Genau, das dachte ich auch so. Aber auf der anderen Seite, also die Idee ist erstmal, finde ich, großartig, dass man irgendwie nicht dauernd mit überbordenden Erwartungen an die Welt rangeht und nicht immer noch mehr haben will. Und man kommt natürlich auch schnell dann dahin zu schauen, wenn man so ja, mit so einem Nicht-Zen-Blick daran geht, so, je besser der Kühlschrank gefüllt ist, und wenn man dabei Glassman in den Kühlschrank reinguckt, dann war der schon immer ganz gut gefüllt. Da lässt sich natürlich auch leichter etwas aus dem, was da ist, rauszaubern, als wenn man jetzt mit einem ganz leeren Kühlschrank zu tun hat. Aber auch da könnte man, finde ich, weiterdenken, spekulieren. Ja, auch mit wenigen Zutaten kann man natürlich etwas ganz Tolles kochen. Also es ist irgendwie eine Philosophie, eine kulinarische Philosophie, die sich hier auf Grundlagen bezieht, ja, und eben von aufbaut. Das fand ich eigentlich erstmal einen ganz schönen Ansatz, eben, dass er so sagt, man muss seinen Geist freimachen, ja, angehen. Und das ist klar, das würde ich auch bei dem so sehen, wenn wir diesen Film, und dann wird das erstmal im ersten Durchlauf nicht erfüllt, und dann erst, als ich gesagt habe, okay, ich versuche es jetzt nochmal, auch mit einer bestimmten Offenheit, und dann eröffnet sich auch die Geheimnisse, oder dann eröffnen sich eben die Ressourcen, die da drin liegen. Also da steckt schon ein wahrer Kern drin, ja, dass man oft von zu viel Erwartungen gebremst wird, zu viel Wissen, das man schon hat, der Welt sich gegenüber verschließt, und wenn man erstmal auf das Nichtwissen abstellen würde, das man hat, oder sich in den Zustand des Nichtwissens begibt, den er ja auch an einer Stelle da postuliert, dass man dann ja Zugänge findet und Dinge machen kann, die man wirklich nur dann machen kann, wenn man nicht wissend an die Welt rangeht und sich nicht von Strukturen, in denen man feststeckt, zu sehr einengen lässt.
Genau, das Reinigen, das habe ich ja quasi zwar schon erwähnt, aber eigentlich ist das ja sogar der erste Punkt, dass man, ne, die Küche aufgeräumt ist und den Geist, seinen eigenen Geist damit auch reinigt, wenn man dann wieder in das Zen-Thema geht, kurz innehalten und einfach sich wirklich auf das, was du auch gesagt hast, konzentriert, wenn es ums Kochen geht. Und das finde ich ja auch wichtig, dass man einfach auch mal tatsächlich, und das sieht man ja, also wenn man das ins Moderne, in die Küche überträgt, da ist die Konzentration extrem hoch, gerade in der Sterneküche, da ist Konzentration alles, ne? Da geht alles zack, 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 da quatscht keiner groß, da konzentriert man sich auf das, was gemacht wird, da hat keiner am Handy irgendwie das Handy nebenbei oder sonst irgendwas, sondern man konzentriert sich auf das, was man da tut. Und das erzählt ja der Bernie da auch, dass man einfach erstmal Küche, Geist reinigt und klar ist, was jetzt kommt, dann mache ich den Kühlschrank auf, sehe, was da ist, nimm raus, würdige auch jede Zutat, spüre sie intensiv, fühle sie, egal ob Gewicht, Farbe, Textur, und mach mir halt eben bewusst, was ich da auch in der Hand halte, ist irgendwas, was lebendig war, wenn es eine Pflanze oder ein Tier war, ja, und muss Dankbarkeit verspüren, dass uns das nachher dann auch nährt. Und wie du auch gesagt hast, das ist ja eigentlich etwas, was man auch wunderbar in den Alltag mit übernehmen kann. Ne? Wie oft schaut man denn in seinen Vorratsschrank und stellt dann auch fest, was steht denn da noch drin, was ich nicht verwertet habe? Und deswegen könnte man ja auch sagen, ja, es wäre ja schön, wenn man eine achtsame Vorratshaltung hätte und regelmäßig da einfach auch die Vorräte durchgeht und guckt, was da ist, was ich verwende, bevor ich wieder was Neues kaufe. Eben diese Dankbarkeit zu spüren, die mir einen vollen Vorratsschrank beschert. Und anstatt dann nochmal einmal im Jahr wieder auszumisten, oh, abgelaufen, weg, weg, weg. Ne? Und das finde ich eigentlich, was die Nachhaltigkeit angeht, was man ja auch propagiert, durchaus Nachhaltigkeit, Regionalität, genau mit dem zu kochen, was da ist, was es jetzt auch gerade gibt zum Beispiel. Das ist ja auch eigentlich das, dass man sich darauf fokussiert und sagt, okay, was nutze ich und wie koche ich? Und da geht ja auch der dritte Punkt, ne, alles verwenden, nichts wegwerfen, was ja dann auch folgt, greift ja da auch im Endeffekt mit ein, einfach auch zu sagen, ja, ich verschwende nichts, ich selbst dann die Abfälle muss ich überlegen, was passiert damit, ja, Kompost oder vielleicht nährt es noch jemand anderen, weil es dann im Kompost ist oder was weiß ich, die Schalen werden zu einer Brühe verarbeitet. Da fällt mir auch immer das Buch ein von Esther Kern, die entsprechend von Leaf to Root vom Leaf to Root hatte und geschrieben hatte, und da ist es ja auch darum, eben Dinge, die man eigentlich wegwerfen würde, auch zu verwenden. Und das fiel mir da auch direkt wieder ein, wo ich sage, ja, stimmt, man kann eigentlich so viel, was weggeschnitten und weggeworfen werden würde, auch nochmal weiterverwenden. Und ich mach's tatsächlich, aber ich mach's auch sehr nicht immer. Und da habe ich mich auch nochmal dran erinnert. Ich sammle eigentlich, so wie sie es auch vorschlägt, alles, was ich an Schalen abmache, und normalerweise im Gefrierschrank. Und wenn es dann eine Summe erreicht hat, koche ich eine Gemüsebrühe draus, zum Beispiel. Und das finde ich einfach klasse, dass man Dinge dann auch nochmal verwertet und einfach dann, Zero Waste kochen, könnte man ja da auch sagen, kreativ auch mit Resten umgeht und eben da nichts verschwendet. Ja, und er transportiert das ja auch so ein bisschen wieder ins Leben, was da Abfall ist oder Schwächen sind. Und ich finde es echt immer sehr interessant, welchen Bogen er schlägt. Manchmal ist er sehr weit, der Bogen, weil da bin ich dann manchmal etwas, vielleicht ging es dir auch so, war ich immer erstmal kurz verloren und da habe ich so überlegt, wie kommt er jetzt genau darauf, ja. Aber ich fand es sehr interessant und ich meine, das, was er da in seiner Küchen-Zen-Philosophie propagiert, ist ja eigentlich das, wie man es auch von sage ich jetzt mal so, wie man es von früher kennt, ne? Wie die Großeltern gearbeitet haben. Die haben mit dem gearbeitet, was vorhanden war. Die haben versucht, nichts zu verschwenden. Alles wurde in irgendeiner Art und Weise genutzt, selbst wenn es dann die Hühner oder die Schweine oder wer auch immer gekriegt hat, um es dann nochmal weiter zu verwerten. Und da denke ich immer so, ja, es ist eigentlich was ganz Bodenständiges, was Authentisches, was er da vermittelt. Und im Umkehrschluss denke ich dann so, ja, gut, jetzt hat er dem Ganzen nochmal einen neuen Namen gegeben, aber so wird's auch nochmal in Erinnerung gebracht. Werte, die man eigentlich schon von früher kannte, werden jetzt nochmal neu mit einem neuen Anstrich versehen und kommuniziert. Und das kam mir da auch so nach und nach, als ich es mehrfach gesehen habe, wo ich dann dachte, ja, stimmt, eigentlich nichts Unbekanntes, aber er hat dem Ganzen dann halt nochmal einen Ticken was anderes mitgegeben, dass es vielleicht auch nochmal ins Bewusstsein von vielen Menschen zurückkehrt.
Ja, also da stecken ganz, ganz viele Sachen drin, zu denen ich was sagen wollen würde, was du jetzt richtigerweise aufgeführt hast. Also vielleicht fange ich hinten tatsächlich an. Also ich würde auch sagen, es gibt viele Dinge, die hier mit der Zen-Philosophie erklärt werden, die natürlich auch in Kulturräumen wie hier in Mitteleuropa, Stichwort unsere Großeltern und vorhergehende Generationen, auch praktiziert worden sind. Da würde ich aber tatsächlich sagen, es gibt in der grundlegenden Anthropologie des Menschen, ja, also die Menschheit so ausmacht, auf der basalen Ebene, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, die eben nicht regional so unterschiedlich sind. Und da werden natürlich Dinge auch hier praktiziert, in Mitteleuropa, die an anderen Stellen der Welt global gesehen auch praktiziert worden sind, ohne dass man miteinander in Kontakt kam. Und die wurden hier vielleicht anders in andere Narrative gepackt, in andere Geschichten gepackt, anders erklärt. Und jetzt kann man die auch unter dem Blickwinkel der Zen-Philosophie noch einmal aufgreifen. Genauso wie man an anderen Orten der Welt, in Asien, Dinge auch gut mit europäischer Philosophie noch mal sich anschaut und da zu dem, wie man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gelebt hat, einen neuen Blick drauf bekommt. Insofern finde ich das gar nicht so ungewöhnlich und auch nicht frevelhaft, dass man Dinge, die überall bekannt sind, unter den verschiedenen Geschichten, die sich an anderen Orten der Welt entwickelt haben, neu beleuchtet und so zu neuen Erkenntnissen kommt oder die Dinge nochmal irgendwie in neues Licht setzt, die neue Aspekte zum Vorschein bringen. Und da passt eben auch diese Zen-Philosophie, finde ich, ganz gut dazu, genauso wie du es erklärt hast. Ja, mit der Rücksichtnahme auf bestimmte Produkte, auf den achtsamen Umgang mit den Ressourcen, die man hat. Und ich fand auch das ganz gut, wenn du sagst, irgendwie man soll den Vorratsschrank irgendwie durchgucken und schauen, was da ist, dass er das so vermittelt. Genau, sehe ich auch so. Und ich finde, was er so stark macht, ist, dass er sagt, irgendwie das Kochen oder das Anwenden von bestimmten Abläufen, ja, die Rezeptlogik, das ist gar kein Dogma. Ja, es muss nicht ein starres Rezept, das habe ich jetzt auch bei Chefkoch so gefunden oder in einem Kochbuch, das muss ich jetzt eins zu eins umsetzen und wenn ich jetzt irgendwie das Lorbeerblatt nicht habe, dann ist das ganze Rezept kaputt, ja, dann kann ich das leider nicht kochen, sondern im Zweifel funktioniert eine Tomatensoße auch mal ohne das Lorbeerblatt, ja, oder ich kann auch Rosmarin dazugeben, auch wenn es gerade nicht da drin steht. Ja, oder ich gucke eben in meinem Vorratsschrank nach und schaue eben, genau, welche Zutaten habe ich und der Koch ist dann jemand, der mehr als Kurator der Zutaten fungiert. Ja, auch nicht als jemand, der einfach die genaue Rezeptur 1:1 bis ins Mikrogramm umsetzt, wie das in einem industriellen Betrieb ablaufen muss, weil man sich da bestimmte lebensmittelrechtliche Dinge zu halten hat. Ja, sondern Kochen ist eben ein kurativer Prozess, auch ein kreativer Prozess auf Basis der Ressourcen, die man da hat. Dass man auch genau mit dem, was man oft als Abfall bezeichnet, im Zuge einer Überflussgesellschaft noch weiterarbeiten kann, was uns vielleicht im Alltagswissen gar nicht mehr bekannt ist, finde ich auch, gerade nachdem eben Esther Kern dieses große Projekt vorangetrieben hat, oder es eben doch schon vorher diese im Zug auf Fleisch, diese From Nose to Tail Bewegung gab, auch einen ganz zentralen Aspekt. Hier muss ich sagen, bei dem Film, bin ich nicht so mitgegangen, wenn es dann in diesen aus meiner Perspektive noch amerikanischen Sozialkitsch abgleitet. Also dass man sagt, ja, hier, ich werfe das weg, aber jemand anders kann es ja vielleicht auch gebrauchen. Da denke ich mir dann doch irgendwie so, ja, okay, also du isst es nicht, aber jemand anders, der eben nichts hat, der, klar, der muss es dann essen. Und da kommen wir nochmal so eine Debatte rein, was für den einen Abfall ist, ist dann für den anderen natürlich die überlebenswichtige Ressource. Das ist was anderes, als wenn ich so sage, ja gut, ich habe entdeckt, das schmeckt irgendwie ganz gut, oder jemand entdeckt irgendwie, wie in Frankfurt, der dann Antes aufs Brot, das so weggeworfen wird, kann man eigentlich ein sehr gutes Bio-Bier bauen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber das ist ein anderer Umgang, Zugang zu dem, was Food Waste bedeutet, das, wenn ich eben dazu gezwungen bin, die Abfälle anderer Leute zu verzehren. Was jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, den du aufgegriffen hattest und den ich aber super wichtig fand und den ich vielleicht sogar fast das Spannendste an dem ganzen Film fand, weil er einen Aspekt des Kochens betont, den wir bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, nämlich das Reinigen, yeah. Ja, das Abwaschen. Und das spielt hier in dem Film eine ganz zentrale Rolle. Und das fand ich super. Das, genau, man kocht natürlich, aber irgendjemand, man greift auf sauberes Geschirr zurück. Ja, das steht da immer im Schrank schon, man benutzt das und das braucht man zwingend zum Kochen und irgendjemand muss es damit reinigen. Und hier geht es tatsächlich ganz stark darum, dass das Reinigen dazugehört. Und ich finde, das bringt einen interessanten Aspekt mit rein, weil es eben schon nochmal zeigt, es schließt das Ganze ab, es schafft eine Ordnung in dem ganzen Prozess und es ist auch etwas, was den Geist selber nochmal reinigt, das sagt er. Und das würde ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung so mitgehen. Ja, das Abwaschen durchaus nochmal so eine meditative Praxis sein kann. Wir versuchen es zwar immer, wenn man irgendwie das Kochen als Zen-Praxis ernst nimmt und irgendwie auch als ganzheitlichen Prozess betonen möchte, dann würde ich sagen, gehört das Reinigen von Geschirr, von Gefäßen und sowas schon irgendwie dazu. Es ist etwas, was eben den Rahmen des Essens gibt. Der beginnt nicht mit dem Tischgebet und nicht mit einem Tischbruch am Ende, mit dem Dessert oder sowas, sondern tatsächlich Kochen und Essen beginnt mit sauberem Geschirr, mit einer reinen Umgebung und endet eigentlich auch wieder mit einer reinen Umgebung. Also es kommt aus dem Nichtwissen und führt in das Nichtwissen wieder hinein. Ja, also dem Beseitigen der Spuren, damit wieder Raum und Platz für etwas Neues geschaffen wird. Und das, denke ich, das kann man schon auch nochmal so berücksichtigen und auch würdigen als eigenständiges Teil der Nahrungszubereitung.
Völlig richtig, denn ohne einen Spüler würde jede Küche zusammenbrechen und der Spüler oder die Spülerin, die stehen ganz, ganz selten im Vordergrund. Im Vordergrund sieht man immer Köche oder den Gastgeber, die Gastgeberin. Man sieht aber nie die Spülerin oder den Spüler, der ein wesentlicher Faktor ist, weil nicht nur Teller und Besteck, sondern vor allem Pfannen, Töpfe wären nicht verfügbar und somit könnte gar nicht mehr weitergekocht werden in einem laufenden Betrieb. Wie oft die Pfannen putzen und waschen, will ich gar nicht wissen an so einem Abend in einer Großküche oder auch in einer Sternengastronomie in einer kleinen Küche. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Was ich auch ein spannender Aspekt gerade beim Reinigen fand, nicht nur das Vorherreinigen, das finde ich sehr sinnig, das Zwischenreinigen, das klappt jetzt nicht immer so, sage ich jetzt mal. Das ist aber halt in der professionellen Küche ganz klar, dass immer direkt, wenn irgendwie was gemacht wird, wischt der Koch über seine Arbeitsfläche oder über sein Brett oder ähnliches. Da wird immer direkt zwischengereinigt. Ich fand hier bei Bernie ganz klasse, wir kommen ja auch noch dazu, dass es auch um das Teilen geht, Gemeinschaft schaffen. Da greife ich jetzt zumindest mal das Ende etwas hervor, dass die Gäste am Ende ihre Teller selbst spülen, um einfach, wie du auch so schön beschrieben hast, diesen gesamten Prozess, diese gesamte Kette des Kochens, nicht nur es wird zubereitet, es wird gekocht, es wird serviert, es wird gegessen, sondern eben auch es wird abgewaschen. Das stießt dann diesen Kreislauf auch wieder und jeder putzt dann dort und wäscht seinen Teller selbst ab. Und das fand ich halt auch so spannend, dass man das als Gemeinschaft sieht, weil ne, wenn man jetzt so denkt, ja, man lädt Freunde ein, man kocht, man serviert, man räumt ab, man wäscht, ne, das ist meistens passiert das zwischendrin, ja, wie du sagst, dann macht man die Spülmaschine an oder was. Jedenfalls ist dann die Gesellschaft, gerade wenn man das jetzt als Paar auch denkt, vielleicht bleibt einer bei den Gästen, der andere verschwindet in der Küche und macht schon mal sauber. Also es ist kein gemeinsames Tun und hier entsteht auch Gemeinschaft in dem, dass man reinigt, dass man die Teller reinigt und dann vielleicht auch sagt, ja, das ist ein schöner Abschluss, sage ich jetzt mal so, vom Essen her. Ich sag auch Dankeschön, indem ich helfe beim Abräumen, beim Abwasch und bedanke mich dabei auch vielleicht mit einer gewissen Art und Weise, mit einer Geste beim Koch, ja. Und das fand ich einfach auch interessant, das zu sehen, weil das macht man natürlich normalerweise nicht, ja. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen befreundet ist, ein bisschen enger, vielleicht hilft man dann beim Abräumen oder beim Einräumen der Spülmaschine vielleicht, wobei da auch ja jeder so sein System hat. Das ist ja auch nicht so einfach in eine Spülmaschine einzuräumen, in eine Fremde. Und selbst bei Ehepaaren oder bei Partnern ist es nicht immer einfach. Dann lässt man besser vielleicht das Geschirr draußen stehen, auch wenn dann die Enttäuschung groß ist. Aber dann frage ich mich, was ist denn da vielleicht der einfachere Weg? Lieber draußen stehen lassen, anstatt nachher gesagt zu kriegen, wie räumst du da die Spülmaschine ein? Also das ist ja ungewöhnlich. Und das fand ich hier in dieser Dokumentation aber auch einen sehr spannenden Ansatz, einfach zu sagen, ja, wir machen das auch gemeinsam und bedanken uns somit. So sah ich die Geste. Genau, und dieses Reinigen ist natürlich ein Anfang und das Ende des Prozesses und zwischendrin eben auch. Es ist aber auch immer so, finde ich, bewusste Pausen. Also auch, finde ich, ist es eine bewusste Pause für einen Koch, für einen Profikoch, der reinigt, überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Was ist jetzt der nächste Schritt? Reflexion auch vielleicht ein bisschen. Okay, fertig, was kommt? Wie war's? Habe ich alles richtig gemacht? Jetzt geht's wieder weiter. Ja, es ist aber halt auch ein kurzes Durchschnaufen, sowohl jetzt hier in der Dokumentation, aber auch ein kurzes Durchschnaufen im hektischen Küchenalltag. Gerade wenn man da auch an La Cucina denkt und an andere Filme, wo es hektisch in der Küche zugeht. Wenn man da nur mal eine Sekunde bewusst seinen Platz reinigen kann und einfach mal für sich quasi kurz ist. Und ich denke, das bringt jemand auch etwas. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe ja noch nie in einer stressigen Küche gearbeitet, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn es auch nur 1-2 Sekunden sind, die ich dann da für mich bin, mein Brett reinige, mein Messer nochmal irgendwie kurz reinige und dann weiterdenke, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich tun muss, ist es, glaube ich, einfach mal so ein kurzes Durchschnaufen. Und ja, das fand ich ein sehr, sehr interessanter Punkt, der mir dann auch nochmal bewusst wurde, auch das, was du gerade eben gesagt hast, Rezept. Ich bin jemand, der kocht schon sehr gerne, nicht immer, aber sehr gerne nach Rezept. Und dann geht man natürlich Stück für Stück vor und man ist manchmal vielleicht auch gehetzt und denkt so, was ist jetzt der nächste Schritt, was muss ich machen? Anstatt zu sagen, Pause, ich gucke einfach mal gemütlich ins Rezept, was kommt jetzt als nächstes? Hab alles wieder hier stehen und dann geht's wieder weiter. Das Bewusste. Für viele ist ja auch genau dieses Kochen, intuitives Kochen, sage ich jetzt mal, oder auch nach Rezept kochen, für viele ist das ja auch entspannend oder auch wirklich Meditation, kommen runter, weil sie dann einfach eins mit dem Messer oder dem Löffel sind und so. Und das kommt ja da auch wieder hoch, wenn du sagst, ja, ich schaffe Platz, ich mache mich bereit für den nächsten Schritt und dann geht's einfach auch wieder los. Der weitere Punkt, der ja da auch so gezeigt worden ist, diesen Wandel zulassen, Vertrauen in den Prozess haben, was entsteht während des Kochens, es entsteht etwas, da muss ich Vertrauen haben, was schmecken wird. Gerade wenn man so vorgeht wie Glassman, der ohne Rezept einfach in den Kühlschrank schaut, rausholt und anfängt und guckt, was daraus wird. Wie fühlen sich, er hat auch mal so gesagt, ja, ne, wie fühlen sich so die Eier? Wollen sie eigentlich ein Rührei oder ein Spiegelei werden? Ne? Und das fand ich ja auch, ja, etwas sehr philosophisch. letzten Endes interessiert mich da wenig, was das Ei denken mag, sondern auch, was ich Lust habe. Aber ja, man muss einfach Vertrauen haben. Das ist was wert, weil ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du ja auch nichts mehr ändern daran und dann musst du Vertrauen in den Prozess haben. Wenn ich denke, ich kann bestimmte Dinge steuern, aber wenn ich eine Suppe fertig habe und die kocht oder der Braten in der Röhre ist und er muss dann 2 Stunden da drin sein, weil er dann fertig ist, dann muss ich Vertrauen haben, dass was rauskommt, was super ist. Ich kann manchmal ganz wenig ändern, gerade beim Backen. Wenn das Ding fertig ist, der Teig, ab in den Ofen, dann muss ich Vertrauen haben, dass das rauskommt, was ich erwarte. Oder was heißt nicht, was ich erwarte, was rauskommen soll, ja? Weil ich kann nichts mehr ändern. Bei einer Suppe, da muss ich mich jetzt selbst korrigieren, da kann ich natürlich immer noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber manchmal wird's halt auch schwer, wenn es versalzen ist oder zu scharf. Klar kann ich da noch mal gegenarbeiten, aber es wird nicht unbedingt besser werden, sondern manchmal passiert dann irgendwas. Aber ja, da ist es eigentlich auch so, okay, gut, ich muss Vertrauen haben, dass das rauskommt, was ich da zusammen koche. Und ich habe es ja zitiert, grob zitiert, was da so eine Interviewpartnerin gesagt hat. Ja, er kocht da mit unterschiedlichen Zutaten und sehr seltsame Dinge. So war, glaube ich, tatsächlich der Tenor, sehr seltsame Dinge, die aber immer schmecken. Also das war dann so eine große Verwunderung. Er kombiniert Dinge, auf die kein Mensch kommt, die seltsam anmuten, aber sie schmecken. Und da muss man dann tatsächlich auch vielleicht einfach, ne, das ist dann der Unterschied, Rezept, auch da weiß man nie, was rauskommt, wenn man das Rezept zum ersten Mal kocht. Aber gerade so beim intuitiven Kochen muss man einfach so ein Vertrauen haben, so ein Urvertrauen haben in sich selbst auch, dass man sagt, ja, das wird. Das wird, das wird, das wird.
Ja, ich fand, was du jetzt erklärt hast, das zeigt auch ganz schön diese Polarität zwischen Rezeptwissen befolgen und Vertrauen haben in unkontrollierte Prozesse. Und du hast eben auch gesagt, bei der Suppe, da musst du dich nochmal korrigieren und beim Backen, da hat man weniger Einflussmöglichkeiten. Und ich fand das tatsächlich ganz gut beschrieben, weil wir es ja damit zu tun haben, dass wir mit beidem hantieren müssen. Wir müssen also sowohl in Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass wir in der totalen Beliebigkeit landen oder alles passiert von alleine. Ja, es wird sich schon erledigen, sondern es greifen eben beide Dinge so ineinander und wir können natürlich bestimmten Einfluss nehmen, aber wir können nicht alles kontrollieren. Es gibt ja in der Systemtheorie einen sehr schönen Satz von einem Psychoanalytiker und Psychiater aus Wittenherdecke, Fritz B. Simon, der hat mal gesagt, nur weil wir Systeme nicht steuern können, heißt das nicht, dass wir Systeme nicht steuern können. Und genau das würde ich eben beim Kochen und hier auch sagen, bezug auf diese Philosophie. Ja, wir können natürlich bestimmte Dinge anstoßen, das tun wir ja auch, weil wir sind eben nicht nur irgendwie auch nicht nur ein Spielball, sondern die Eier Omelette werden wollen oder Spiegelei werden wollen, ja, wollen natürlich auch wir bestimmte Dinge, ja, wir wollen Spiegelei oder Omelette, tendieren mal dahin, mal dorthin. Also auch wir sind natürlich aktive Akteure im Prozess und wir können Dinge, wir können den Ofen auf bestimmte Art und Weise einstellen, aber wir müssen dann eben auch an bestimmten Stellen loslassen. Und wenn wir merken, das Hefebrot geht jetzt doch nicht so auf, wie wir es gedacht haben und die Suppe ist deutlich salziger, als wir das intendiert haben, dann müssen wir wieder nachsteuern. Aber wir können eben nicht sagen, wir können das jetzt wieder rückgängig machen. Wir haben nicht die komplette Gewalt darüber. Und manchmal entfalten sich eben Geschmäcker, die wir nicht erwartet haben. Und dann müssen wir uns damit arrangieren, dass es anders schmeckt. Da muss man sich darauf einlassen oder man muss wieder irgendwie gegensteuern, gucken, was dann passiert. Also genau, beim Kochen lernt man, dass es keine völlige Kontrolle über alles gibt, wenn wir nicht in den Industriekontext befinden, sondern wir haben es eben mit einem quasi lebendigen System zu tun, mit lebendigen Prozessen und sind dabei als Köche und Schmeckende eben nur ein Teil. Die Zutaten sind genauso ein Teil des ganzen Prozesses, die auch nicht völlig festgelegt sind in ihren Geschmackseigenschaften und auch da kann man variieren. Ja, auch ein Apfel vom selben Baum schmeckt mal so, mal so. Ist nicht jeder Apfel hat den gleichen Geschmack. Und das lernen wir hier in dieser Küchenphilosophie. Und die Kunst ist da natürlich auch bei Bernie, dass er zwar immer wieder sagt, er besinnt sich auf sein Nichtwissen und öffnet sich für das Nichtwissen, aber es kommt ja auch raus, es bedeutet nicht, dass man jetzt überhaupt nichts kann, stolpert, sondern man hat natürlich im Laufe seines Lebens irgendwelche Kurse besucht, anhand dieser Erfahrung, die man gemacht hat, hangelt man sich da durch, aber man soll eben nicht dogmatisch an denen festhalten. Und mit dem einmal gewonnenen Rezeptwissen könnte man immer durchs Leben kommen. Das Leben verändert sich genauso, wie sich Zutaten verändern. Und wenn man sich zu starr an ein bestimmtes Rezept für das Leben hält, dann kommt man da nicht durch, weil die Welt sich verändert hat, aber das Rezept ist vielleicht noch das Gleiche. Also genau, da steckte viel drin in dieser Küchenphilosophie, die ganz basal sich aus dem Kochprozess heraus entwickelt und auf das Leben übertragen werden kann. Ich komme bei dem Putzen, da muss ich jetzt doch noch einmal drauf zurückkommen, dran vorbei, auf ein Buch hinzuweisen, das mal vor einigen Jahren erschienen ist, nämlich Putzen als Passion von Nicole Karafilis, die sehr kluge Abhandlung darüber geschrieben hat, dass Putzen eben auch als Meditationspraxis verwendet werden kann. Ja, oder was, dass sie putzt eben selber, sie stellt irgendwie fest, ihr ganzes akademisches Milieu, die suchen immer nach irgendwelchen Putzhilfen und sie ist diejenige, die noch weiter putzt, und kann man damit verbinden. Und ich fand das wie La Coquina zum Beispiel, ja, dass wir darüber nachdenken müssen, in welchen Küchen-Kochsituationen natürlich auf welche Art und Weise geputzt oder das Geschirr gereinigt wird. Und in so einem Gastrobetrieb, in so einer Großküche wie bei La Coquina, da kann man natürlich nicht, kann nicht jeder das wieder mitkochen, ja, oder der Gast will natürlich auch nicht da mitkochen, also alle stehen unter Stress, es geht ja am Fließband hin und her. Und da ist eben die Putzarbeit ist als wirklich dann doch als sklavische Tätigkeit an niedrige Positionen aussortiert worden. Und die machen dann aber auch nichts anderes eben als Putzen. Und das ist natürlich auch nicht angenehm. Genauso wie früher, muss man auch sagen, oder in allzu klassischen konservativen Paarbeziehungen, wenn irgendwie die Großfamilie, die ganze Hausarbeit an einer Person kleben bleibt, sei es nun die Mutter oder der Vater, dann ist das natürlich nichts mehr, was einen als meditative Praxis irgendwie beruhigt oder erfüllt, sondern dann ist das einfach eine Pflichtarbeit, die nervt. Und dann tendiert man natürlich zur Spülmaschine oder zur Küchenhilfe, will das loswerden. Aber genau, in diesem Film wurde ja eben gesagt, alle spülen am Ende mit ab. Ja, also dann ist natürlich auch die Arbeit, die Putzarbeit, die Reinigungsarbeit, die ist ja dann reduziert auf relativ wenig Geschirr, ja auf weniger Töpfe. Man kann sich dann eher darauf einlassen. Sie hat natürlich ist eine andere Form der Arbeitung, eine andere Form des Kochens und eine andere Form des Reinigens, und der damit verknüpft ist. Und das lässt natürlich auch darüber nachdenken, ob wir unseren Essalltag neu überdenken müssen, das in Bezug auf das Abwaschen, ja, auf das Einräumen der Spülmaschine, wie du es beschrieben hast, ob das wirklich die beste Option ist, immer zu sagen, derjenige, dem die Küche gehört, der räumt das auch wieder auf, oder ob man eben sagen könnte, vielleicht hat man auch mehr Spaß daran oder kann auch Spaß entwickeln oder irgendeine Form der Erkenntnis entwickeln, wenn man diesen Reinigungsprozess zusammen durchführt. Auch wenn es mal Spaß macht, sich bedienen zu lassen oder das los zu sein. Aber da steckt vielleicht eben doch auch eine Philosophie hinter, das zu tun, diese Arbeit, die wir sonst so ausgrenzen.
Ja, wo du das jetzt so erzählt hast, auch hier mit Philosophie und mit dem Buch zum Reinigen und zum Putzen. Es ist natürlich eine Arbeit, also gerade das Abwaschen oder das Putzen oder das Saugen, was man auch immer will, ne? Oder das Bügeln, wenn es jetzt auch noch danach geht, wenn man jetzt mal in den Haushalt guckt, da braucht man jetzt nicht groß nachzudenken, ne? Sondern man kann einfach was machen, ohne groß nachzudenken. Da finde ich tatsächlich beim Kochen ist es nochmal ein bisschen anders, weil ich durchaus erdenken muss, was ich da jetzt tue. Und beim Abwaschen muss ich einfach heißes Wasser, ein bisschen Spülmittel, und dann kann ich loslegen. Und dann muss ich einfach abarbeiten, was da so steht oder was da so liegt. Und gleiches gilt ja wie beim Durchsaugen oder so. Saug ich einfach durch, ohne groß nachzudenken. Und das ist tatsächlich, finde ich, noch einfacher dann durchzuführen, als dann das Kochen, wo ich schon ein bisschen meinen Kopf da behalten muss bei der Sache, weil ich überlegen muss, was kommt als nächstes oder wie kombiniere ich das vielleicht. Er versucht da auch zu transportieren, dass man da auch einfach, ne, dem Prozess vertraut, wie ich eben gesagt habe, einfach Geduld auch hat. Er hatte dieses Omelett, da als Beispiel, oder dieses Rührei, das unten ansetzt und man muss ja Geduld haben, bis es sich verändert und dass man vielleicht da auch nicht so stark mit seinem Kopf mit dabei ist. Ich habe das auch jetzt erlebt. Ich kenne unterschiedliche Menschen, mit denen ich gekocht habe, und manche kochen einfach intuitiv. Manche haben es ein bisschen auch gelernt, die kochen intuitiv. Andere kochen schon immer intuitiv. Und dann denke ich immer, ja, ich bin jemand, ich habe es ja gesagt, der schon eher so nach Rezept, aber auch trotzdem vielleicht so ein bisschen Grundanleitung hat, aber dann auch irgendwie Freestyle unterwegs ist. Dann merke ich halt immer so, ich bin jetzt nicht sonderlich intuitiv beim Kochen unterwegs, sondern ich muss dann immer einfach auch überlegen. Und da dachte ich so, als ich den Film gesehen habe, okay, mach das doch mal öfter. Ich mach's schon mal hin und wieder, wo ich dann einfach auch Dinge kombiniere, die dann halt einfach gerade da sind, und ich überlege dann mal kurz, ach ja, was könnte ich denn da noch dazu nehmen, was ich sowieso da habe? Und dann kommen immer spannende Sachen raus. Dieses Zulassen hat da schon einiges damit zu tun. Auch das Zulassen vielleicht, gerade beim Aufräumen. Man will ja ein perfekter Gastgeber sein, ne? Da wird ja auch keiner auf die Idee kommen, ach ja, ne, du hilfst mir jetzt so. Und wenn dann aber ein Gast sagt, ach komm, ich helfe dir, dann das einfach auch zulassen. Diese Veränderung in deinem Leben einfach auch mal zuzulassen, dass dir jemand bei irgendwas hilft, ne? Und das ist jetzt nicht nur bei sowas Kleinem. Du musst dich nicht alleine um den Abwasch kümmern, sondern ja auch grundlegend zuzulassen, dass dir jemand helfen möchte. Weil das, finde ich, kommt ja da auch so ein bisschen rüber, dass auch in dem, was man sonst noch so im Film, in der Dokumentation sieht, wo überall Hilfe passiert durch die Aktivitäten, die Bernie und seine Bewegung da schaffen. Hilfe zuzulassen ist ja auch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, zu sagen, okay, ja, es ist schön, wenn mir jemand hilft, und es ist auch schön, wenn mir jemand beim Kochen hilft vielleicht. Das hat man jetzt tatsächlich hier weniger gesehen, fand ich interessant, weil das gemeinsame Kochen kann ja auch so ein Prozess sein, dass Bernie sagt, okay, wir machen das, ich habe dies und jenes, schäl du mal, schnippel du mal. Also das, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, fällt mir da auf, das war nicht der gemeinsame Prozess, das Kochen, sondern nachher das Reinigen, das Spülen. Und da frage ich mich, man könnte doch auch eigentlich schon sagen, hey, dann kochen wir gemeinsam, jeder macht was oder schnippelt oder jeder bringt was mit, das gibt's ja manchmal auch, ne? Dann wird nicht gemeinsam gekocht, aber man isst gemeinsam und jeder hat was dazu beigetragen. Aber hier war der Fokus sehr stark nachher auf dieses Reinigen, ja, gemeinsam. Wobei wir ja schon... Fall,
ja, stimmt natürlich. Also, das Kochen, das hat er schon organisiert. Und also das ist sein Hoheitsgebiet gewesen. Und das würde ich auch sagen, wenn wir so den Rest des Films anschauen, das stimmt alles, was du gesagt hast, mit dem Helfen und Helfen zulassen, finde ich super beobachtet. Das war vielleicht ein bisschen, was mich auch gestört hatte. Da wurde es so sozial kitschig. Also er ist schon irgendwie dieser Chef dieser ganzen ganzen Sozialunternehmertums, das er da aufzieht. Das ist schon irgendwie, also es ist schon klar, es gibt da auch Hierarchien drin. Und das Kochen ist dann eben, wäre für mich auch so eine Sache. Also er ist jemand, der am Kochtopf sitzt, und da ist seine Intuition, die da so läuft. Ja, also auch wie die Betriebe aufgebaut sind. Das ist erst schon das Zentrum dieser der vielleicht auch der Kopf. Also ich weiß nicht, ob es genau hierarchisch ist oder zentriert, also ist auf jeden Fall das Kraftzentrum und das Denkzentrum, das Akteurszentrum des Kochens, des Prozesses, als auch dieser Organisation drumherum. Und finde ich spannend. Auch noch ein Punkt, wo du eben gesagt hast, mit dem intuitiv leiten lassen. Da finde ich auch wichtig zu sagen, also man braucht bestimmte, glaube ich, Grundkenntnisse auch, um es zu machen. Und auch ich würde sagen, ich koche auch oft nach Rezept, viel nach Rezept. Das passt irgendwie auch zu meiner Art der Sozialisation. Ich bin auch ein Fan der Anleitung, und bei bestimmten Dingen braucht man ja auch ein Verständnis dafür, in welchem Verhältnis etwas zu setzen ist. Also ich kann nicht irgendwie Muffins, das Zucker-Mehl-Ei-Verhältnis so variieren, wie ich jetzt gerade mich fühle, wenn ich keine Ahnung habe. Dann wird das einfach nichts, ja. Und das ist eben auch wie beim Jazz Musik machen. Ja, das wirkt so locker leicht, und natürlich, dass die haben auch kein Rezept für keine festen Noten, wenn sie da ins Jammen kommen. Aber der Clou dahinter ist ja, dass die alle ihre Instrumente und die Grundtechniken des Musikspielens sehr gut beherrschen. Und dann kann man natürlich in die Intuition reinkommen, ja. Und dann kann man da irgendwie tolle Sachen drin ausprobieren. Aber Wissen, man weiß noch nicht, was man als nächstes für eine Note spielt oder was der andere spielt und lässt sich drauf ein. Bei allem Nichtwissen, es steckt schon immer auch die andere Seite mit drin. Also eine gewisse Form von Wissen ist notwendig. Es steckt halt dieser Dualismus. Und ich glaube, das ist diese Zähnengeschichte auch dahinter, dass man hin und her switcht und sich nicht auf einer Seite allzu festnageln lässt.
Ja, also sehr schöne Analogie mit dem Jazz, weil auch da ist es ja wesentlich, wie du sagst, da, dass man es beherrscht, weil sonst wird's chaotisch und klingt komisch. Und zweitens, einer gibt's ja auch vor, weil es funktioniert ja auch nicht, wenn alle plötzlich denken, ach, jetzt mache ich hier meine Improvisation und alle anderen machen ihre eigene Improvisation, sondern einer gibt ja vor, den Takt könnte man vielleicht sagen, ja, und andere schließen sich dem dann an und übernehmen und übergeben wieder. Und hier ist es tatsächlich so, klar, vielleicht liegt's in dieser Hierarchie, dass er der Meister ist, ja, der Zen-Meister, der Kopf des Ganzen, dass er da vorne steht, aber er übergibt ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise, sondern er könnte ja sagen, okay, ne, ich beginne und übergebe und du führst weiter, was ich jetzt hier vielleicht mir überlegt habe zu kochen. Das wäre ja eigentlich auch eine Variante. In einer Szene habe ich es eigentlich auch so zuerst gar nicht so richtig kapiert. Da interviewt er eigentlich ja einen, der zu dieser Bewegung, wenn ich es richtig verstanden habe, da ging es, glaube ich, das war das Heim, das war die Bäckerei, die ja auch dazugehört, weil er steht ja vorher vor diesem Haus, wo er stolz erzählt, wie die Bäckerei wieder aufgebaut worden ist. Und dann ist aber dann die Szene, wo er den Manager der Bäckerei so quasi interviewt, was hier passiert, wo ich so dachte, du weißt doch, was da passiert. Das war dann irgendwie so eine komische Szene. Passt aber zu dem, ne? Er ist der Kopf, er lässt sich berichten oder wie auch immer. So hatte das plötzlich dann so für mich so einen Anschein. Und so locker und so entspannt, wie manches auch wirkte, war dann manches dann doch wiederum an manchen Stellen eben nicht. Ja, sondern da war es irgendwie hierarchisch und gefühlt. Und jetzt so in der Nachbetrachtung, ja, er hat alleine gekocht. Ne? Er fühlt sich jetzt als Meister und als Koch des Klosters, als beide wichtigsten Personen in einer Person. Ne? So, und das fand ich eigentlich irgendwie auch ein bisschen schade, weil ich erlebe es immer so, wenn ich mit anderen gemeinsam koche, ist das auch toll, weil man dann hat man so einen Flow und man kriegt plötzlich auch nochmal so eine Idee und dann sagt einer, ach, wir könnten doch das oder das daraus machen und dann sagt man, ja, cool, aber lass uns doch vielleicht noch dies machen. Also es ist ja auch so ein Prozess, wo man gemeinsam wächst, dran wächst und dann was Tolles entwickeln kann. Und die Gemeinschaft andererseits wird ja auch da ganz groß geschrieben. Das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, dass man das, was gekocht wird, teilt. Jetzt geht's nicht nur darum, Obdachlose zu verköstigen, sondern auch in der Gemeinschaft zu essen. Das war ja auch da sichtbar, dass Fremde dazukommen, dass man eben als Gemeinschaft am Tisch sitzt, als Gemeinschaft nachher auch abspült, ja, aber am Tisch sitzt und dieses Mahl gemeinsam zu sich nimmt und spürt und dankbar ist, was da entstanden ist. Und diese Gemeinschaft ist manchmal, gut, vielleicht liegt es auch am Stil der Dokumentation, dann schon so ein bisschen verloren gegangen, weil so viel Gemeinschaft hat man dann da tatsächlich so bei rund ums Essen nur immer ganz kurz am zwischendrin mal gesehen, wenn dann der Tisch da gedeckt worden ist oder man zum Tisch gegangen ist mit den gefüllten Tellern und sich dann da hingesetzt hat, kurz innegehalten und dann gespeist hat. Und für mich ist das Gemeinschaftliche schon auch wichtig. Da hatten wir es ja auch schon zu unterschiedlichen Filmen, wo dann Gruppen zusammenkommen, sei es bei Babettes Fest, beim großen Fressen und so weiter und so fort oder Big Night, ja, wo viele Menschen zusammenkommen und es wird meistens ausschweifend, unterhaltsam, gefeiert, gegessen. Man kommt plötzlich ins Gespräch, auch mit Menschen, mit denen man vielleicht schon lange nicht mehr gesprochen hat oder die man auch noch gar nicht kennt. Und das, finde ich, macht Gemeinschaft gerade beim Essen aus. Und das fand ich hier doch sehr buddhistisch. Ich hatte so, gut, man hat jetzt nicht den kompletten Abend beim Essen gesehen, aber ich hatte so eher, es ist fast was Klosterartiges. Man nimmt das Essen schweigend zu sich. So hat es ein bisschen für mich den Anschein gehabt. Und für mich ist halt so gemeinschaftliches Essen, gut, ich rede auch gern, ja, aber auch Austausch und Kommunikation und Zusammenkommen und miteinander sein. Und das hatte ich jetzt vielleicht, klar, vielleicht auf einer spirituellen Ebene ist man da auch gemeinsam und ist bewusst. Man soll ja bewusst essen und wenn man miteinander spricht, isst man natürlich nicht bewusst. Aber mir geht's eher um diese Gemeinschaft dann beim Essen. Und das fand ich hier unter Gemeinschaft, wenn man das so nimmt, das Teilen ja, aber gemeinschaftlich teilen, was so vielleicht einen bewegt oder ähnliches, das kam mir da nicht ganz so raus.
Ja, genau. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Festatmosphäre wie bei Babettes Fest und ja. Genau. Es war eben dann doch eine Stillen von Hunger. Es hatte auf jeden Fall was Klösterliches. Gut, es war jetzt immer eine Zen-Geschichte, die da erzählt worden ist. Und insofern, man muss eben, denke ich, schon dem anrechnen, dass es sich in einem spirituell-religiösen Kontext hier bewegt, was wir an Essen oder an Philosophie präsentiert bekommen haben. Es ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, von einem Jesuiten produziert worden, diese Dokumentation. Also da steckt eine bestimmte Form der christlich-buddhistischen Religion drin. Es kommt auch dann nachher diese starke Anleihe mit dem Teilen des Essens von dieser Geschichte von Jesus am See Genezareth, wenn ich mich richtig erinnere, wo er wo sie nämlich Fische haben oder dann sollen sie aber so viele Leute mit verköstigen und dann teilen sie die und am Ende werden dann doch eben alle satt. Und hier bei dieser Dokumentation, da hat er dieses Rührei und dann kommt noch ein Gast und dann teilen sie ein bisschen von dem Rührei und haben sie alle ein bisschen weniger und trotzdem werden alle satt. Er meint dann ja eben, je mehr Leute kämen, dann würde immer noch ein bisschen was abgeben und alle würden weiterhin satt werden. Und das ist natürlich, sind wir ganz stark in der religiös-spirituellen Interpretation drin, die sich, würde ich sagen, mit der materialistisch-ökonomischen Theorie beißt, dass irgendwann Ressourcen aufgebraucht sind. Da muss man also wirklich sich überlegen, wie lässt sich das übertragen in den Alltag? Also um welche Form des Sattseins, von welcher Form des Sattseins sprechen wir hier? Genau, es geht letztlich dann doch darum, dass Essen eine Form von Gemeinschaft stiftet, wenn auch keine ekstatische Festgemeinschaft, eben eine Form von Zusammenhalt, von Austausch. Er sagt ja auch dann, oder es wird gesagt, irgendwie, wer nur für sich kocht, der wird nie satt. Würde ich auch sagen, da steckt auch eine Wahrheit drin, also dass das Soziale, die soziale Teilhabe und das soziale Mitnehmen von anderen auch durchaus zum Kochen dazugehört. Wer nur an sich denkt, der mag irgendwie überfüllt sein irgendwann und kann vielleicht nicht mehr von dem materiellen Essen zu sich nehmen, aber eben diese soziale Sättigung, die wir vielleicht auch brauchen, soziale Nährstoffe, und der Mensch ist eben doch, das wäre so eine anthropologische Universalie, durchaus eben ein Lebewesen, das Bezug zu anderen Menschen sucht, die würde er dadurch nicht erhalten. Und sie sprechen auch von sprechenden Zutaten hier. Vielleicht geht es dann eben doch tatsächlich mehr eben um die Lebensmittel, die eben dieses Gefühl transportieren des Zusammenseins, was nicht gleich in so einer festlichen Stimmung agieren muss, sondern erstmal ganz basal, wir sind eine Gruppe, wir sind hier eine Gemeinschaft und kommen hier zusammen, ohne dass es immer im Fest enden müsste.
Ja, so ist das. Genau, es muss nicht immer als Fest enden, da stimme ich auch zu, es muss nicht immer rauschend sein. Wie gesagt, aber das ist halt so meine persönliche Art, wie ich dann gerne gemeinsam irgendwo bin, dass ich da schon mehr als jetzt nur das Spirituelle dann spüre der Gemeinschaft, sondern dann halt auch wirklich so im Austausch bin oder ja, gerne bin. Und das auch schon halt während des Kochens. Wie gesagt, das war so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, ja, er kochte alleine, er sieht sich da irgendwie als der Chefkoch, aber warum teilt er diesen Moment nicht? Ne? Ja, der Film ist jetzt kein klassisches kulinarisches Kino in dem Sinn, sondern halt mal eine ganz andere Betrachtung. A, es ist ja Dokumentation und B, natürlich geht es jetzt nicht nur ganz rund ums Essen. Ich fand ihn, wenn man jetzt mal gerade nochmal so eine Gesamtbewertung dahingehend macht, ich fand ihn sehr spannend, auch einfach mal nochmal eine Dokumentation. Ich bin Dokumentationsfan, muss ich sagen. Ich gucke mir gerne Dokumentationen an. Ich fand es auch spannend, weil ich bisher weder Glassman noch das Buch kannte. Auch das Urbuch, auf das er sich ja bezieht, kannte ich nicht. Die Zen-Kultur ist mir jetzt nicht völlig fremd, aber gerade mich hat es gereizt, als ich das gefunden habe, diese Dokumentation zu sehen, weil diese Kombination Essen, Kochen, Küche hin zum Leben, hin zum Zen gemacht worden ist. Und das wollte ich einfach mal unbedingt anschauen, was da so transportiert wird. Und ich fand es an manchen Stellen etwas langatmig. 45 Minuten. Ja, es sind ja nicht lang, aber sie kamen mir manchmal deutlich länger vor, die 45 Minuten. Und es liegt vielleicht daran, dass der Film entschleunigt. Also, mich hat er ja wirklich entschleunigt. Es ist ja so immer so ein Übergang auch, Stück für Stück. Und dann die Musik und dann, er spricht auch sehr ruhig, sehr entspannt. Die anderen teilweise dann wieder ein bisschen hektischer, aber er ist dann doch schon sehr entschleunigt und sehr entspannt. Und ja, ich fand, es ist, es zeigt für mich, wie man doch auch im Kochen oder in der Küche bewusster mit dem Leben umgehen kann und auch Dinge mitnehmen kann, dass da auch mehr ist als einfach nur satt werden wollen. So möchte ich das einfach mal beschreiben, sondern es geht einfach auch darum, diesen Prozess und alles das, was man da auch so hat, nicht nur einfach zu konsumieren, sondern auch bewusster zu machen. Und das ist halt, ja, im Alltag kommt das oft zu kurz, da ist Kochen und Essen einfach, ja, Hunger beseitigen. Aber man kann auch im Alltag einfach mal dann in dieser Situation entschleunigen, wie ich finde. Und das macht man, oder mache ich, zu selten. Und das hat mir das einfach nochmal gezeigt. Deswegen fand ich diesen Film dahingehend sehr, sehr spannend. Jetzt mit Gängen zu bewerten, finde ich natürlich schwierig, weil das jetzt kein klassischer Film war. Essen spielte auf jeden Fall die Hauptrolle.
Sehr schöne Einordnung von dir, Johannes. Ja, also erstmal, ich fand es gut, dass wir auf Dokumentation mal ausgewichen sind oder auch mal abgestellt haben. Ich bin jemandem näher gekommen in diesem Film, den ich bisher noch nicht kannte. Also auf der Habenseite des Films steht definitiv, dass er sich mit dieser Zen, mit dem Zen-Blick auf Essen und Trinken und Kochen beschäftigt hat. Das fand ich sehr lohnenswert. Hätte ich gerne auch noch mehr, dann doch nicht so viel über das Zen beim Kochen gesprochen hat, sondern sehr viel über diese über das Sozialunternehmertum, das er da betreibt. Und da würde ich sagen, das war für mich alles so Kitsch, Romantisierung von Prekarisierung. Da würde ich fast bei nichts wirklich mitgehen wollen, aber das ist eben, ich würde sagen, die Dokumentation teilt sich so in diese zwei Hälften. Was ich super fand an dem Film, das habe ich jetzt, glaube ich, auch bei unserer Bewertung oder bei der Besprechung zum Ausdruck gebracht, ist, dass das Reinigen so im Zentrum stand oder so wichtig war. Also das ist wirklich ein Punkt, der so oft runterfällt und der auch mir nicht immer bewusst war oder selten bewusst war vielleicht sogar. Und dass der jetzt hier so prägnant betont wurde, hat mich zum Nachdenken über etwas gebracht, was ich sonst nicht bedenke. Und das ist auf jeden Fall super an dem Film. Genau, man kann ihn schlecht in Gängen bewerten. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Kommentare kann man sich gut angucken. Die 45 Minuten ist jetzt eben auch nicht so lang. Und man kann sich zu dem, was da gezeigt wird, auch zu dem Sozialpolitischen eine Meinung bilden. Und darüber könnte man noch diskutieren am Schwerpunkt. Und über die Zen-Kultur würde ich gerne auf jeden Fall beim Kochen und Trinken an anderer Stelle mit dir weiter reden. Vielleicht erfahren wir bei anderen Filmen noch mehr darüber.
Wer weiß. Da sind wir schon beim Thema. Was ist denn unser nächster Film, Daniel?
Ja, Johannes, nachdem wir jetzt so entspannt diese Dokumentation geguckt haben und jetzt einige Filme hatten, mit dem Weihnachtsspecial, dem Silvester-Special, der Dokumentation, die ein bisschen abseits vom klassischen kulinarischen Kino gewesen sind, dachte ich, jetzt brauchen wir noch mal so einen richtigen Schlag in die Tradition unseres Genres. Und da wirst du mir auch wahrscheinlich deine Postadresse nochmal geben müssen, weil den nächsten Film, den wir haben, den würde ich dir gerne als DVD zuschicken, weil du den wahrscheinlich bei keinem Streaming-Anbieter findest. Und ich habe die DVD doppelt, deswegen kannst du die gerne von mir bekommen. Ja, es wird nicht Zen-Buddhist sein, sondern es wird nochmal heiß gekocht, sage ich mal. Ich würde gerne mit dir den FSK 18-Film gucken. Der Koch, der Dieb, seine Frau, der Liebhaber von Peter Greenaway. Ein Klassiker von 1989, wird als Komödie hier und da geführt. Ich kann nur sagen, ich finde, dieser Film ist lohnenswert, sich anzuschauen. Wenn man ihn mit jemandem zusammenschaut, auf jeden Fall kleine Triggerwarnung. Es ist ein Film mit expliziten Stellen.
Hohoho! Also, wie sagt man, es wird nicht so heiß gekocht, gegessen, wie gekocht wird. In dem Fall geht's heiß her. Ja, also gut, da bin ich mal gespannt. Ich guck mal, ob es den trotzdem vielleicht irgendwo gibt. Ansonsten freue ich mich natürlich über die DVD und bin schon gespannt. Der Titel habe ich natürlich in unserer Auflistung schon gesehen, aber er sagt mir so nichts. Ein Klassiker der Filmgeschichte, der kulinarischen, wo dann nicht nur dann aus Töpfen genascht wird, wenn ich dem so richtig schließen kann, was du sagst.
Ja, und noch was gegessen wird, könnte vielleicht
explizit sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, Daniel. Auf jeden Fall herzlichen Dank für den Austausch mit dir wieder heute zu dem etwas anderen Zen-Dokumentationsfilm, ja. Und da freue ich mich doch wieder auf das nächste Mal mit dir.
Ja, es hat mich auch gefreut. War auf jeden Fall wieder sehr erkenntnisreich und produktiv mit dir, lieber Johannes. Und ich freue mich auch, wenn wir uns demnächst
wieder hören. Ja, und in dem Sinne kann man ja eigentlich nur sagen, kocht bewusst, esst dankbar und denkt daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!